Wie geht er mit dem Widerspruch? Ich komme übrigens auf den Spielraum der Reproduktion vielleicht nachher nochmal. Aber wie gesagt, Recht hast du mit dem, das ist kein bestimmtes Quantum an Geld, sondern damit Reproduktion ist eine Funktion bestimmt, eine Funktion, die das Arbeitsvermögen für das Kapital zu leisten, der Lohn des Arbeitsvermögens zu leisten hat. Und das enthält einen Spielraum, der sich nicht zuletzt auch aus dem, was die Leistungen sein sollen, ergibt. Wie geht der Staat jetzt aber mit diesem Widerspruch um, dass der Lohn für Teile nicht reicht und bei Teilen auch das Arbeitsvermögen dadurch ruiniert wird? Auf der einen Seite will er, das habe ich ja gesagt, auf Lohnarbeit als Gewinnquelle der Unternehmer nichts kommen lassen, teilt also deren Rechnungsweise. Auf der anderen Seite will er aber sicherstellen, dass die Lohnarbeiter insgesamt in der Lage sind, diesen Dienst überhaupt versehen zu können, so weit instand gesetzt werden, dass sie Dienst versehen können, einen Dienst, für den aber das vom Kapital gezahlte, der vom Kapital gezahlte Lohn gerade nicht reicht. Wie macht er das? Wie bewältigt er diesen oder wie versucht er diesen Widerspruch zu bewältigen? Eines ist klar, er wird die Unternehmer mit seiner Staatsmacht, dem Einsatz seiner Staatsmacht, nicht zu einer Lohnzahlung zwingen, die ihren Gewinn angreift oder sogar ruiniert, nur weil dann ein besserer Lebensunterhalt der Arbeitnehmerschaft gesichert wäre. Das kommt nicht in Frage. Ja, was denn dann? Er setzt seine Macht schon ein, seine Staatsmacht. Nur setzt er sie anders ein. Er setzt sie ein dadurch, dass er zum einen die Lohnabhängigen, die sich mit dem gezahlten Lohn nicht kontinuierlich ernähren können, zwingt, jetzt wird es ganz paradox, dies doch zu tun. Wie das? Das macht er dadurch, dass er, so paradox es auf den ersten Augenblick klingen mag, das macht er dadurch, dass er allen Beschäftigten von ihrem Lohn erstmal etwas abzieht. Ein Teil dessen, was er abzieht, tut er in seinen Haushalt als Steuern. Und mit dem anderen Teil, der andere Teil kommt in einen großen Topf. Und aus diesem großen Topf zahlt er dann in dem Ernstfall zum Beispiel von vollständiger Einkommenslosigkeit für begrenzte Zeit diesen Leuten, deren Existenz generell nicht gesichert ist, für begrenzte Zeit ein Geld. Und zwar ein Geld, das so bemessen ist, dass man damit erst recht nicht über die Runden kommt. Eine Geldzahlung, deren Konsequenz sofort heißt, dass derjenige, der es bekommt, sich schnellstens mit allen Sonderangeboten, die er dem Kapital machen kann, Sonderangeboten in Sachen Lohnverzicht und Arbeitswilligkeit den Unternehmen zur Verfügung stellt, nach dem Motto, Hauptsache mehr als das Arbeitslosengeld. Das ist natürlich eine Konsequenz, die die Konkurrenz zwischen Beschäftigten und Unbeschäftigten noch einmal weiter anheizt. Mit dieser Maßnahme, dieser paradoxen Maßnahme, führt der Staat überhaupt das ein, was uns so selbstverständlich ist bei jedem Einkommen, nämlich die Differenz zwischen Brutto und Netto am Lohn. Brutto, das ist das, was bei Unternehmern an Lohnkosten anfällt. Netto, das ist bekanntlich das, was der Arbeiter nachher davon in seinem Geldbeutel hat oder auf seinem Konto. Auf diese Art und Weise, mit der Einführung eines Bruttolohns, zerlegt der Staat den Lohn in einen privat verfügbaren Teil und in einen verstaatlichten Lohnteil. Und mit diesem verstaatlichten Lohnteil bezahlt der Staat insgesamt den Subsistenzüberzuschuss für diejenigen Klassenbrüder, deren Existenz komplett gefährdet ist, vor allen Dingen eben Arbeitslose, Kranke und sonst wie aus dem Arbeitsleben ausgeschieden. Das schließt was ein für die Unternehmer. Natürlich schließt das was ein für die Unternehmer. Das schließt für sie ein, dass auch sie zur Zahlung eines Teils dieser Beiträge verpflichtet werden. Allerdings, aufgemerkt, der Staat achtet dabei schwer darauf, dass die dadurch dem Kapital neu entstehenden Geschäftskosten die Vermehrung des Vermögens der Unternehmer nicht gefährden. Er bedenkt dabei, ich drücke es mal methodisch aus, die andere Seite des Widerspruches als rentable Lohnkost, als bleibende rentable Lohnkost, soll der Lohn die Subsistenz der Klasse sichern, ein Beitrag zur Sicherung der Dienstbarkeit der Klasse, muss das Kapital in der Zahlung des Lohns hergeben. Im Übrigen hindert das natürlich die Unternehmen nicht daran, über die für sie lästige Begleiterscheinung dieser Sorte staatlicher Intervention in den Lohn zu klagen. Sie müssten zu viel Lohn zahlen, sie müssten, wie heißt das, Lohnnebenkosten zahlen, Kosten, die eigentlich gar nicht zum Lohn gehören würden, heißt die klassische Klage. Übrigens haben Sie mit dieser Klage nicht nur Unrecht, Sie haben in einer Hinsicht auch durchaus Recht. Recht haben Sie insofern, als Ihnen alle verstaatlichten Lohnteile als Kosten, also Steuerabzüge und Versicherungsabzüge, Kostenbestandteile sind, auf die Sie aufgrund Ihrer Rechnung nie von sich aus gekommen wären. Insofern haben Sie schon recht. Schwer Unrecht haben Sie insofern, als es sich natürlich um Lohnbestandteile handelt, deren staatliche Verwendung, deren staatliche Zwecksetzung Ihnen die kontinuierliche Verfügung, den kontinuierlichen Zugriff auf die Quelle Ihres Gewinns, Ihres Vermögens sichert. Was ich eben angedeutet habe, zusammengefasst, diese Sorte von verstaatlichem Lohn, gehört zu den Leistungen des Sozialstaats. Und dieser Sozialstaat genießt, wie ich damit wohl hinreichend gezeigt habe, zu Unrecht einen guten Ruf. Das lässt sich noch weiter belegen, indem man noch zwei weitere Abteilungen des Sozialstaats, die hier reingehören, streift. Die erste Abteilung, die in die Verstaatlichung des Lohns reingehört, besteht in Folgendem. Die verstaatlichten Einkommensteile in Form von Steuern oder Versicherungsbeiträgen, meistens Steuern, werden zusätzlich, wie jeder von euch weiß, in Form von Kindergeld, Wohngeld, Pendlerpauschale und Ähnlichem aufgewandt. Lauter Posten, die davon Zeugnis ablegen, dass der klamme Geldbeutel der Leute, der Nettolohn, es nicht im Letzten erlaubt, den Nachwuchs gescheit aufzuziehen und sich gelegentlich nicht einmal die Finanzierung so elementarer Lebensbedingungen wie Anmietung einer Wohnung oder Fahrt zum Arbeitsplatz sichert. Da gibt es einen Zuschuss, wie der im Einzelnen aussieht, will ich hier nicht behandeln. Und es gibt eine dritte Abteilung des sozialstaatlichen Wirkens, die ebenfalls einiges aussagt über den verstaatlichten Lohn. Die dritte Abteilung ist die gesetzliche Lizenzierung des Lohnkampfs. Die gesetzliche Lizenzierung des Lohnkampfs, sprich die Zulassung von Gewerkschaften und die Verpflichtung der Gewerkschaften auf den staatlich genauestens geregelten Streit um die Höhe des Lohns. Wenn jemand bei meinen ersten Punkten immer schon gedacht hat, ja, aber es gibt doch die Gewerkschaft, es gibt doch die Gewerkschaften, dann ist ihm natürlich was Richtiges eingefallen, aber hier ist der Ort, wo dieser Einfall hingehört. Die gibt es nämlich hierzulande nicht als Arbeitermacht, die sich einfach von sich aus gegen das Kapital aufstellt, rücksichtslos gegenüber jeglicher staatlicher Lizenzierung, sondern die gibt es hier nur auf Grundlage von staatlicher Lizenz. Zwei Argumente dazu, wie das in die staatliche Betreuung der Lohnfrage passt. Die Lizenzierung der Gewerkschaften und ihres tarifvertraglich geregelten Lohnkampfes. Die Regelungen, die der Staat für die Tarifauseinandersetzungen erlässt, haben einen positiven und einen negativen Inhalt. Der negative Inhalt heißt, mit ihnen soll verhindert werden, dass Lohnkampf sich zum Klassenkampf auswächst. Also Arbeiter und ihre Gewerkschaften auf die Idee kommen, dass ein vernünftiger Lebensunterhalt und Lohnarbeit gänzlich unverträglich sind. Das ist hier ziemlich gut geleistet, leider. Positiv sorgt der Staat mit solchen Regelungen dafür, dass der Gegensatz zwischen der organisierten Arbeiterschaft, den Gewerkschaften organisierten Arbeiterschaft und der ebenfalls organisierten Unternehmerschaft in Form einer Tarifpartnerschaft ausgetragen wird. Der Gegensatz in Form einer Partnerschaft ausgetragen wird. Das heißt, die sollen sich in Fragen des Lohns einigen, wo eine Einigung eigentlich nicht geht. Was natürlich darauf hinausläuft, dass die Gewerkschaft regelmäßig eben von dem Kapital in den Abteilungen, die ich unter Lohnverfall genannt habe, vorangetriebenen Lohnsenkungen in jährlichen Tarifrunden immer nur hinterherläuft. Jahr für Jahr hinterherläuft. Damit bin ich erstmal mit dem Prinzipiellen fertig und will mich in meinem ersten Kapitel dem Aktuellen zuwenden. Je nach Lage der nationalen Dinge schlägt sich nun der Staat mal mehr auf die eine und mal mehr auf die andere Seite dieses genannten Widerspruchs zwischen Beförderung des Staates, des kapitalistischen Interesses am Lohn als Kost und der Sicherung der Reproduktion vermittels des Lohns. Mal justiert er in Sachen Arbeitslosigkeit das Arbeitslosengeld nach, mal justiert er das Kindergeld nach, mal die Gesundheitsvorsorge und mal gibt er umgekehrt den Klagen von Unternehmern Recht, wenn sie sich über Lohnkosten beschweren. Auf welcher Seite sich der hiesige Staat Anfang des 20. Jahrhunderts, 21. Jahrhunderts mit der Agenda 2010 der Schröder-Fischer-Regierung geschlagen hat, ist kein Rätsel. Zunehmende Massenarbeitslosigkeit auf der einen Seite, übrigens zunehmende Massenarbeitslosigkeit, die, was die deutsche Nationalökonomie anbelangt, primär ein Zeichen durchschlagender Rationalisierungserfolge ist. Also zunehmende Massenarbeitslosigkeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite Beschwerden des Kapitals über im Weltmaßstab, so rechnen die, so vergleichen die sich, zu hohe Lohnkosten. Vor allen Dingen die Lohnnebenkosten waren immer ein Dorn im Auge. Diese beiden Sachen waren der Ausgangspunkt dieser durchschlagenden Reform des Sozialstaats mit dem Namen Agenda 2010. Das Prinzip dieser Reform. Bei der Reform handelt es sich um eine nachträgliche Selbstkritik an den zeitlich vorangegangenen Entscheidungen des Sozialstaats. So wurde das Heer der Arbeitslosen, inzwischen auch ergänzt um einen Rentnerberg, wie es so schön heißt, das Heer der Arbeitslosen vom Staat für unfinanzierbar erklärt. Und zugleich damit die klassischen Wege, mit zunehmender Arbeitslosigkeit umzugehen, verworfen. Warum das? Der klassische Weg hieß ja, war ja, immer wenn die nationale Lohnsumme, nicht zuletzt wegen Abbau von Beschäftigung, sank, aber deswegen gerade mehr Arbeitslose von verstaatlichen Lohnteilen alimentiert werden mussten, dann gab es immer wieder dasselbe Prinzip der Regelung. Dann wurden regelmäßig Beiträge für Versicherungen und Ähnliches erhöht und die Versicherungsleistungen abgesenkt oder vermehrte Leistungen in die private Autonomie, Freiheit getan. Ein Prinzip, das übrigens keiner Politik, keiner Regierung nach 45 jemals Kopfschmerzen bereitet. Und nun genau dieses Prinzip wird jetzt von der rot-grünen Regierung für zu kostspielig, für unfinanzierbar erklärt. Dies nicht etwa deswegen, weil der Staat den Lohnbeziehern nicht mehr abknöpfen wollte, sondern weil der Staat mit seiner sozialstaatlichen Abteilung insgesamt sich zu einem neuen Standpunkt durchgerungen hat. Den kann man so nicht so benennen. Alles hört auf das Kommando Siege in der Standortkonkurrenz. Und für solche Siege war der Schröder-Regierung so gut wie alles recht, was die Lohnkosten fürs Kapital weiter absenkt und was zugleich den Sozialstaat entlastet. Das Volk, so kann man dieses Reformwerk zusammenfassen, das Volk kommt uns zu teuer. Heißt natürlich, das Volk der Lohnarbeiter kommt uns, der Wirtschaft, dem Sozialstaat zu teuer. So kann man den Beschluss der Agenda 2010 zusammenfassen. Und dieser Beschluss wurde rigoros durchgesetzt. Die Maßnahmen sind zum Teil bekannt. Zum einen wurde das Arbeitslosengeld 1 neu definiert, abgesenkt, verkürzt, mit neueren, härteren Zumutbarkeitskriterien versehen. Das ist der eine Bereich. Und der andere Bereich betraf die Arbeitslosenhilfe, das Arbeitslosengeld 2, in dem Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zusammengelegt, per Steuern finanziert, das hieß dann Hartz IV, wurden Hartz IV das Maß nimmt oder Maßnahmen am staatlich vorgegebenen Existenzminimum. Die dritte Maßnahme waren dann neue Freiheiten fürs Kapital im Umgang mit Zeitarbeit, Leiharbeit, Werkverträgen, also allen Sorten von Billig- und Minijobs. Dass die Maßnahmen, die Resultate in der Anwendung und Durchsetzung der Maßnahmen liegen offen zutage. Erstens, die Lohnhierarchie in den Betrieben franzt nach unten aus. Dies aufgrund der neuen Freiheiten des Kapitals zur Nutzung der bisher sogenannten atypischen Beschäftigungsformen, die damit natürlich immer typischer wurden für die nationale Beschäftigungslandschaft. Und die Ausfranzung der Lohnhierarchie mündete dann in das, was hierzulande als Niedriglohnsektor benannt und als eines der zentralen Konkurrenzmittel gegenüber dem Ausland gefeiert wird. Zweites Resultat: Diese Ausfranzung der Lohnhierarchie nach unten, die Errichtung eines ganzen Niedriglohnsektors, heißt natürlich auch für die Lohngruppen oberhalb dieser unteren Billiglöhner etwas. Oberhalb Er hat es vorhin in seinem zweiten Beitrag schon angeschrieben, oberhalb des Niedriglohnsektors, in dem alle jene Löhner versammelt sind, die den gesamten Reproduktionsspielraum von den Minijobs bis Lohngruppe 8 ausmachen. Für diesen Bereich oberhalb des Niedriglohnsektors bedeutet die Agenda 2010 auch was. Mit dem neuen Niedriglohnsektor kann nämlich und hat das Kapital auch Druck auf alle höher eingestuften Arbeiter ausgeübt, seine Freiheit zur Kündigung von Teilen der Belegschaft genutzt, Arbeiter entlassen, Billiglöhne eingestellt, manchmal waren es sogar dieselben Leute, erst schmeißt er sie raus und stellt sie dann zu billigeren Konditionen ein. Man kennt das unter dem hübschen Titel Drehtüreffekt, Schlecker und so weiter. Soweit das zweite Resultat. Das dritte Resultat: die Durchführung der Agenda 2010 bescherte Deutschland das Jobwunder der letzten Jahre. Allerdings ein merkwürdiges Jobwunder. Ein Jobwunder, das im Übrigen die am Lohn definierte Grenze zwischen beschäftigt und unbeschäftigt einfach aufhebt. Immer mehr Beschäftigte, vor allem im Niedriglohnsektor, können auch von ihrem Lohn nicht mehr leben. Also nicht nur Menschen mit Teilzeit- oder Minijobs, auch Vollzeitbeschäftigte liegen nun zum Teil unter dem per Hartz IV definierten offiziellen Existenzminimum. Das meine ich, wenn ich sage, die Grenze, die am Lohn definierte Grenze zwischen beschäftigt und unbeschäftigt, wird aufgehoben. Übrigens betrifft das nicht nur die durch die Bild-Zeitung immer gejagten Friseure, Blumenverkäufer, Kellner, Pflegebedienstete oder Schlachthofarbeiter, die mit Löhnen zum Teil von 3,50 Euro, manchmal sogar noch drunter und einige von denen sogar tariflich ermittelt, abgespeist werden. Auch immer mehr Teile der Stammbelegschaften im Bereich des großen Kapitals betrifft das, und zwar durch das Verfahren, was ich gerade eben mit dem Drehtüreffekt benannt habe. Fazit, insgesamt heißt das, dass durch die Agenda 2010 die klassische sozialstaatliche Sicherung von Reproduktion, wiederhole, Sicherung von nichts anderem als der Wiederherstellung von kontinuierlicher Arbeitsfähigkeit, und zwar vom Sozialstaat selbst für Teile der lohnarbeitenden Klasse zur Disposition gestellt wird. Die klassische sozialstaatliche Sicherung von Reproduktion, Wiederherstellung, ist damit zur Disposition gestellt. Wo dem Kapital nämlich die Freiheit gewährt wird, die Lohnuntergrenze nach eigenem Interesse weiter nach unten zu verschieben und der Sozialstaat sich zugleich selbst einen Sparkurs auf Kosten der Leute verordnet, da deckt der Lohn von vielen nicht einmal mehr das Existenzminimum, das mit Hartz IV definiert ist, ab. Das gibt den Übergang zu meinem zweiten Kapitel, Mindestlohndebatte und Mindestlohnbeschluss der Großen Koalition. Denn genau hier beginnt die Debatte über die Notwendigkeit oder Nichtnotwendigkeit der Einführung eines Mindestlohns. Wer beginnt die Debatte eigentlich? Bemerkenswert ist, dass diese Debatte, man müsse einen Mindestlohn einführen, weder von den Gewerkschaften noch von den unmittelbar Betroffenen eröffnet wird. Sie wird von oben eröffnet. Sie wird von der Politik eröffnet, von allen politischen Parteien in Regierung und Opposition. Und weil sie von oben, von der Politik eröffnet wurde, verlief die Debatte über den Mindestlohn, ja oder nein, Mindestlohn, auch entsprechend. Man nahm nämlich deswegen allein die politischen Konsequenzen der Volksverarmung durch Agenda 2010 per Gesetz ins Visier. Die politischen Konsequenzen, die hießen zusammengefasst, irgendwann muss irgendwie eine Grenze bei der Volksverarmung gezogen werden, damit die Masse der Armen nicht eine, ich nenne es mal, kritische Größe erreicht, die, wie es, jetzt zitiere ich wieder, die Gesellschaft spalten könnte. Die Gesellschaft spalten könnte. Dies die politische Sorge. Und zwar durchgehend durch alle Parteien. Ich kann, wer es will, auch ein Zitat von der Linkspartei dafür finden. Dafür raussuchen. Es gibt eine Rede von Lafontaine zur sozialen Lage Deutschlands. Die ist in mehreren großen Zeitungen veröffentlicht worden, wo er dieses Thema aufgemacht hat. Und seine zentrale Sorge heißt, wir müssen die Spaltung Deutschlands verhindern.
Ich habe das nicht so in Erinnerung, dass das von oben kam, sondern die Gewerkschaften haben das meines Wissens schon auf die Fahnen geschrieben. Und du hast ja gerade am Anfang selber die Gewerkschaften zitiert, dass eine langjährige Forderung realisiert worden sei. Ich will jetzt kein Plädoyer für die Gewerkschaften halten. Ich will nur sagen, dass das von oben kam, habe ich einfach nicht so in Erinnerung. Die Linke, die jetzt ja keine Regierungspartei ist, und die Gewerkschaften haben das, hast du ja selber manchmal gesagt, schon immer gefordert. Insofern, weiß ich nicht, ob jetzt von unten, aber das war schon der Gesellschaft, eine Forderung von den Betroffenen. Kommt mir jedenfalls so vor.
Von den Betroffenen ist wieder was anderes. Wenn du Gewerkschaft redest, würde ich nicht unbedingt von Betroffenen reden.
Ja, der Betroffenen quasi, die Gewerkschaften, die dann im Sinne der
Betroffenen. Na, das ist nochmal eine andere Geschichte. Also erstens würde ich sagen.
Habe ich nicht so in Erinnerung.
Warte mal, als erstes würde ich sagen, es würde mir ziemlich leicht fallen, die Gewerkschaft auch zu den Oberen einzuordnen. Das will ich aber in dem Fall gar nicht machen. Das Argument, auf das ich mich jetzt hier stütze, ist genau das, was du erzählt hast. Die Gewerkschaft hat schon seit ewigen Zeiten die Einführung eines Mindestlohns angemahnt. Aber wann ist denn der Mindestlohn Thema geworden? Nicht, als die Gewerkschaft ihn gefordert hat, sondern als die Politik gesagt hat, die müssen über den Mindestlohn nachdenken. Das ist mein Argument hier. Also, Spaltung der Gesellschaft. Was heißt denn das eigentlich? Das ist ein politisches Urteil, das erkennbar nicht auf das Elend der Leute, die Opfer der Agenda 2010 geworden sind, Bezug nimmt, die dem Elend der Leute gar nicht abhelfen will, sondern erneut nur bestimmte Auswirkungen der Volksverarmung vermeiden will. Gegen Spaltung der Gesellschaft vorgehen, das heißt für die Politik etwas zu unternehmen, zum Beispiel gegen die Bildung von bildungsfernen Armutsghettos mit entsprechender physischer und sittlicher Verrohung, bei der man mutmaßt, den Verdacht hat, dass sie unter Umständen die Volksgemeinschaft des nationalen Volkes in eingegrenzte und ausgegrenzte zerlegen könnte, also deren Parteilichkeit für das hiesige Gemeinwesen vielleicht ins Wanken bringen könnte, eventuell sogar eine Anfälligkeit für Rechtsextremismus nach sich ziehen könnte. Alles Überlegungen, die fallen unter, wir müssen die Spaltung der Gesellschaft verhindern. Wie gesagt, alles andere als die Frage, wie können wir dem Elend der Leute abhelfen. Dass diese Spaltung, so die politische Debatte, muss vermieden werden. Das Volk soll möglichst geschlossen bei der Stange gehalten werden. Soweit zum einen. Zugleich aber sollte, das war auch klar, das war auch allen Parteien klar, die für das Kapital segensreiche Wirkung des Niedriglohnsektors erhalten bleiben. ein neuer Widerspruch. Ein neuer Widerspruch, den sich der Sozialstaat allerdings selbst eingebrockt hat. Wie soll das gehen? Den Niedriglohnsektor erhalten und zugleich seine eigene Konsequenz, die Senkung des Lohns unter das Existenzminimum von vielen zu korrigieren. Eins ist klar, mit dem Lohn, den das Kapital zahlt, ist dieser Widerspruch nicht zu lösen. Wie ist er denn dann? Wie hat der Staat ihn denn dann angegangen? Jedermann weiß im Prinzip, wie die Auflösung geht. Das geht nur, und so wurde es dann auch beschlossen, 2004, 2005, dass der Staat selbst mit seinem Haushalt in die Bresche springt und dem Kapital einen Teil der Lohnkosten einfach abnimmt. Der Lohn, den das Kapital im Niedriglohnsektor zahlen darf, das war ja die Erlaubnis von Agenda 2010, wird jetzt vom Staat aus Mitteln der, wie heißt es, Gemeinschaft, also aus Steuermitteln, aufgestockt. Für den Erhalt der gewinnträchtigen Wirkung des von ihm eingerichteten Niedriglohnsektors sorgt der Staat also unmittelbar mit Steuergeldern. Das ist das berühmte Aufstockerwesen. Und wie zahlt er? Was zahlt er dazu, zu den Billiglöhnen? Übrigens auch nur, muss man sich mal merken, auf Antrag von Betroffenen, nicht automatisch. Was zahlt er dazu? Er zahlt so viel, dass die sogenannte, wie heißt es, Grundsicherung der Existenz, errechnet vom Bundesamt für Statistik und vom Bundesministerium für Gesundheit und Ernährung, gewährleistet wird. Grundsicherung der Existenz. Und das heißt, so viel wie Hartz-IV-Empfänger mit ihrem Arbeitslosengeld II vom Jobcenter beziehen. Deswegen heißen die Aufstocker übrigens auch im offiziellen Wortlaut, ich habe es nicht glauben können, aber es heißt so, ich zitiere, erwerbstätigen Arbeitslosengeld II-Bezieher. Erwerbstätigen, ich habe mich nicht verschrieben. Erwerbstätigen Arbeitslosengeld II-Bezieher. Tja, der Widerspruch stört die Bürokratie und die politischen Entscheider dann nicht. Mit diesem bahnbrechenden Aufstockerbeschluss von 2004 ist festgeklopft, dass es zwar für den Lohn, den das Kapital zählt, nach wie vor keine Untergrenze gibt, aber das verfügbare Einkommen der Lohnbezieher Hartz IV nicht unterschreiten soll. Ganz offiziell nimmt damit das Einkommen von Beschäftigten, Teil- und Vollzeitarbeiter, Maß an nichts anderem als an den Sozialalmosen für dauerhaft unbeschäftigte Hartz-IV-Empfänger. Der Lohn, der darf allemal drunter sinken. Und was das für die Leute bedeutet, das kann man...
Der Staat hat doch selber noch eine andere Konsequenz gezogen, dass seine Staatsgelder ihm eigentlich zu schade dafür sind, für dieses erwerbliche Reproduktionsniveau von Beschäftigten, Unbeschäftigten einzustehen.
Du machst wieder dasselbe. Das, was du eben angesprochen hast, ich weiß genau, was du angesprochen hast. Du bist nämlich bei der Konsequenz, die der Staat aus seinem Aufstockerwesen zieht. Und die Konsequenz heißt Mindestlohn.